Ja, ich habe vor ein paar Jahren ein Erlebnis gehabt und dann ein befreundeter Mann auf mich zu und sagt, du Daniel, könntest du meinen Sohn coachen? Der ist sogar am Ende von seiner Ausbildung, also zweite oder höhere Ausbildung. Und ich hätte einfach gern, wenn jemand ihm ein bisschen hilft, so ein paar wichtige Weichen zu stellen im Leben. Gut, ich habe schon ein paar Kurs mal gehabt, wie coacht man jemanden, aber es ist ja nicht Seelsorge gefordert gewesen, also hätte ich vielleicht eher noch ja gesagt. Jedenfalls hat er gesagt, er soll mal kommen. Und er ist dann zu mir gekommen und ich habe ein paar Fragen gehabt, ich wusste, die würden nur Sinn machen so am Anfang. Und wir sind so ein bisschen ins Gespräch und irgendwann kommt mir so die glorreiche Idee, ich frage ihn einfach einmal, was ist eigentlich deine Lebensvision? Und so sind wir auch auseinandergegangen, das war seine Hausaufgabe gewesen. Und wo wir uns das nächste Mal getroffen haben, ist er gekommen und hat gesagt, hey, ganz cool, ich habe in meiner Ausbildung gerade einen Kurs gehabt und haben auch so eine ähnliche Frage gehabt und wir mussten alle ein Flipchart zeichnen und ich habe das jetzt mitgebracht, er hat seine Tasche aufgemacht, er hat es rausgekramt und hat mir sein Flipchart gezeigt mit seiner Lebensvision. Er sagt, Punkt 1 von meiner Lebensmission, ich möchte meinen Master abschliessen und dann will ich eine Kaderposition. Punkt 2 von meiner Lebensmission, ich will eine Frau, ein Haus, ein Kind und ein SUV. Ein Hund habe ich noch vergessen zu zeichnen, hat er auch noch gesagt. Genau. Und wenn ich das alles habe, dann ist mein grösster Traum eine Motorjacht auf dem Bodensee. Okay, Coaching beendet, oder? Ich bin da gesessen, bin ziemlich perplex gewesen. Und ich habe das Bild nie mehr vergessen. Jahre später kann ich es einfach noch zeichnen. Und ich habe mich gefragt, Daniel, für was lebst du eigentlich? Irgendwie ist das, trifft es alles nicht bei mir. Für was lebe ich eigentlich? Und möchte dich heute Morgen fragen, für was lebst du eigentlich? Was ist der ganz große Traum? Für was schlägt eigentlich dein Herz? Und jetzt ist es ja so, wir haben entweder ganz bewusste Träume oder so unterbewusste Träume. Und Christen haben manchmal bewusste Träume, die sagt man den anderen. Also, was ist meine Lebensvision? Wir wissen, was die richtige Antwort ist. Und dann gibt es die unterbewusste, die ganz tief in meinem Herzen rein, endlich mal die 65 Jahre hinter mich bringen und dann nicht mehr müssen arbeiten, dann kann ich mein Leben geniessen. Oder was auch immer. Ich glaube, es ist gut, wir fragen uns immer wieder mal, was ist eigentlich meine Vision? Wie meine Vision bestimmt, für was ich lebe. Übrigens gibt es einen kleinen Test. Heute geht es immer darum, so Schnelltests zu haben. Jesus hat uns einen Schnelltest gegeben, wo wir feststellen können, für was wir wirklich leben. Nein, Jesus hat gesagt, dort, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Also das heisst, Jesus hat gesagt, dort, wo du die wertvollste Sache von deinem Leben einsetzt, dort, wo du eigentlich deine Zeit, das ist unser allerkostbarste Gut, also deine verfügbare Zeit investierst, dort, wo du dein Herzblut, so dein Engagement investierst und dort, wo du dein Geld investierst, das ist eigentlich das, wofür du lebst. Kann man selber mal kurz machen, den Test für sich selber. Ist die Vision bestimmt, für was wir leben? Jetzt muss ich nur noch herausfinden, wie das geht da. Genau. Was ist denn eigentlich, etwas noch vergessen, die Frage müssen wir uns als Gemeinde natürlich immer wieder stellen. Nicht nur als Einzelperson, sondern als Gemeinde. Für was leben wir eigentlich als Gemeinde? Was ist unsere Vision als Gemeinde? Es ist gut, wenn Gemeindeleiter in die Rücktritt gehen, weil da sind sie meistens, kommen sie zurück, neu fokussiert auf das, was sie wirklich wettet, wofür man wirklich lebt. Unsere Gemeinde hat so die Vision in 3 ganz kurze Schlagworte oder so Halbsätze zusammengefasst. Unsere Vision heisst, wir leben und investieren uns dafür, dass Menschen Gott begegnen, Veränderung erleben und andere Menschen beschenken. Das ist, für das leben wir. Und es ist nicht von ungefähr, haben wir die Vision irgendwo uns rausgepflümelt, sondern sie beruht natürlich auf dem, was Jesus letztendlich uns als seine Herzensvision weitergegeben hat. Die Vision von Jesus ist nämlich eine verlorene Welt, verlorene Menschen zu Jünger zu machen. Lesen wir Matthäus 28, Vers 19 bis 20. Der Vers ist auch von einem Kirchenblatt hier abgedruckt. Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters. Ist ja fast peinlich, dass ich den Vers vorlese in dieser Gemeinde, in so einer missionarischen Gemeinde, wahrscheinlich hunderte Male da schon gelesen worden in dieser Kapelle, wahrscheinlich schon ganz viele Predigten über das gemacht worden. Ich möchte zuallererst mal darauf hinweisen, die Übersetzung, so wie wir den Text hier haben, das ist einfach ein Versuch, das, was da im Griechischen steht, zu übersetzen. Es ist nämlich gar nicht so einfach, weil im Griechischen ist da eine sogenannte Partizipialkonstruktion. Da können wir im Deutschen gar nicht so eins zu eins wiedergeben. Da steht nämlich eigentlich, wenn man das jetzt möglichst wortwörtlich übersetzen steht, hingehend machen zu Jüngern alle Völker, sie taufend auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie lehrend, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Da sind wir eigentlich im Kernpunkt von dem Ganzen. Der Hauptsatz, wo dort steht, heißt: Machet zu Jüngern alle Völker. Also die ganz große Vision, wo Jesus hatte, und unser ganz großer Auftrag als Gemeinde ist, Menschen zu Jünger von Jesus Christus zu machen. Und müsste ich mir jetzt noch kurz ausführen, ich habe noch gesehen, meine Zeit ist wahnsinnig knapp. Was ist eigentlich ein Jünger? Ich lese euch jetzt einfach ganz kurz schnell Definition vor. Ein Jünger oder Jünger machen bedeutet, Menschen in eine bedingungslose Bindung an Jesus Christus zu führen, so dass sie sich in allen Fragen von ihrem Leben aus Liebe zu Jesus unter seine Autorität stellen und ihm gehorsam sind. Paulus hat das mit einem ganz kurzen Satz gesagt. Er hat gesagt, ich bin unterwegs, um den Gehorsam des Glaubens unter allen Nationen aufzurichten. Das ist das Gleiche ungefähr wie zu sagen, ich möchte die Menschen zu Jünger machen. Könnte man natürlich falsch verstehen, das Jünger machen in der Geschichte auch zum Teil falsch verstanden worden, ist nämlich mit Zwang. Das ist ja nicht gemeint, in der Definition ist inne gestanden. Das soll geschehen aufgrund von der Liebe zu Jesus, weil er uns zuerst gelehrt hat. Also die ganze Geschichte von Jüngerschaft beruht auf dem einen Satz, 1. Johannes 4, Vers 19. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. An dieser Stelle muss ich die Frage stellen, weil alles andere könnte ja missverständlich sein, ist deine Beziehung zu Jesus wirklich auf die Liebe aufgebaut? Ist es auf das aufgebaut, dass du verstanden hast, wie tief er dich liebt und sich für dich hingegeben hat. Mit allem. Wenn das so ist, dann stehen wir vor dieser Herausforderung. Gott hat uns mit hineingerufen, Jünger zu werden und andere zu Jünger zu machen. Ich kürze meine Predigt ein bisschen ab, weil sonst geht das noch lange heute. Mein dritter Hauptgedanke ist der, nur wer selber als Jünger lebt, hat auch die Vollmacht, andere zu Jünger zu machen. Vor vielen Jahren bin ich mal an einer Konferenz gewesen und ich habe einen Satz von einem Redner nicht vergessen, vieles andere schon. Und hoffe, dass auch du irgendetwas heute Morgen nicht vergissest. Er hätte gesagt, du kannst niemanden weiterführen als bis an den Ort, wohin du selbst gegangen bist. Also jetzt, wenn unser Auftrag der ist, die ganze Welt zu Jünger von Jesus Christus zu machen, alle Völker, was heißt das denn? Das heißt, zuallererst muss ich selber zu einem Jünger werden. Weil ich kann andere nur so weit führen, wie ich selber gegangen bin. Also das heißt, mein Maß an Liebe und Gehorsam zu Jesus und an Glauben und Vertrauen ihm gegenüber, das wird der Output von meinem, meine Fruchtbarkeit bei anderen bestimmen. Das heißt, ich kann nicht niemanden weiterführen, als bis dort an, wo ich selber gegangen bin. Und das ist die ganz große Herausforderung. Die Herausforderung, unseren Auftrag zu erledigen, fängt bei uns selber an, Jünger zu werden. Uns von Jesus, vom Heiligen Geist, zu Jünger machen zu lassen. Auch von den Menschen, die Gott uns da dazu gegeben hat. Über das Thema hat sich jemand viel Gedanken gemacht und das ist der Lukas Weber. Ich weiß nicht, wer den Namen schon mal gehört hat. Er geht in die Kirche im Prisma in Rapperswil. Und er ist eigentlich Arzt, aber der Pastor, genau, der Lukas ist ja auch in der Bibel der Arzt gewesen. Und er ist zugleich ein leidenschaftlicher Jüngerschaftstrainer. Also seine ganze Freizeit investiert er in das. Wenn wir ihn befragen, was ist deine Lebensvision, dann ist es das, Menschen zu Jünger machen. Er leitet den Bereich auch bei sich in der Gemeinde. Und er hat sich überlegt, wie werden Menschen zu Jünger? Und in dem ganzen Sinne geht, glaube ich, auch nicht verloren, dass er sehr viel auch mit, als Arzt mit Kind zu tun hat und die ganze Entwicklung wahrscheinlich gut kennt. Und er hat dann so eine ganz einfache Grafik entwickelt und gesagt, zu Jünger wird man eigentlich, indem man einen Prozess macht, wo drei ganz wichtige Ja beinhaltet. Das erste Mal das Ja zur Gnade, dass ich Jesus begreife, wer er ist, in seiner ganzen Liebe und Gnade zu mir und dann dazu ein Ja. Zweitens, in meinem Ja zur Hingabe an den Jesus und drittens, in meinem Ja, mich von dem Jesus auch senden zu lassen. Und das werden wir jetzt einfach kurz miteinander anschauen, die einzelnen Punkte. Der erste Gedanke, der Fokus auf das erste Ja. Jeder Mensch ohne Jesus steht vor deren Entscheidung, sage ich Ja zu der Gnade von Gott oder nicht. Und er hat da die Menschen unterschiedlich dargestellt. Das ist so, so können Menschen sich Gott gegenüber verhalten, bevor sie das Ja gesagt haben zu Christus. Sie können total abgewendet sein von Gott. Sie können auch Gott zugewendet sein im Sinn von mehr oder weniger neutralen Offenheit. Mal, ich bin offen für das Übersinnliche. Übrigens, Entschuldigung, ich rede Mundart. Ich hätte schon lange Schriftdeutsch reden. Also, stehen um. Ich sehe es erst gerade jetzt. So fragende Gesichter. Genau. Und wir können als Menschen uns Gott zuwenden und ganz bewusst suchen. Das soll also das dritte Bild darstellen. Der fragende Mensch, der suchende Mensch, mit dem kommen wir ins Gespräch und der fragt uns ganz konkret Dinge über Gott. Und wenn er genug weiß, dann steht er vor dieser Entscheidung, sage ich Ja zu dieser Gnade von Jesus oder nicht? Übrigens, man kann nicht mit jedem dieser Personen auf die gleiche Art und Weise über das Evangelium sprechen. Man muss einen angemessenen Weg finden. Man kann nicht zu dem, der nichts wissen will, nach 5 Minuten sagen, du, und ich erkläre dir jetzt, wie du dich bekehren kannst. Sagte, ich habe kein Bedürfnis. Ja, aber das musst du einfach. Ja, wir haben es schon verstanden. Dann eine gewisse Sensibilität für das zu entwickeln. Aber am Ende, jeder Mensch, den Gott zu sich ziehen will und der auf diesem Weg ist, Gott zu erkennen, kommt an diesen einen Punkt, wo er das verstehen muss, was Jesus Christus für ihn am Kreuz getan hat. Und dieses Kreuz ist schlicht und einfach ein Geschenk. Das Geschenk der Gnade. Und es ist sozusagen eine Kapitulationserklärung, dass wir verstehen, um mit diesem Gott in Frieden oder in Beziehung zu kommen, kann ich selbst nichts Leistungsmäßiges beitragen. Diese Gnade ist meine zustimmende Antwort zu der Gnade Gottes, und zwar 100%. Und es ist 0% irgendetwas, worauf ich mir etwas einbilden könnte. Ich kann nur sagen, ja, Gott, du hast mich geliebt. Ich habe es eigentlich nicht verdient, aber ich sage ja zu deiner Liebe. Das ist dieses erste Ja. Ich denke, wir alle kennen dieses erste Ja. Und es ist mit vielen Verheißungen verbunden. Markus 16, Vers 16, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer zu diesem Jesus Ja sagt und zu seiner Gnade, der hat unglaublich viele Verheißungen in der Bibel. Und er hat von Jesus den Auftrag, einen nächsten Schritt zu gehen. Nämlich das Ja der Hingabe. Der neugeborene Mensch steht vor dem Ja, sich diesem Jesus, der sich ganz für ihn hingegeben hat, auch hinzugeben. Hier geht es darum, dass dieser Jesus in alle Bereiche unseres Lebens hinein unser Ja bekommt. Das heißt, das Ja der Hingabe. Hier geht es um ganz praktische Lebensführung. Das Ja der Hingabe führt uns immer wieder zurück in die Erinnerung an das Ja der Gnade. Alles, was ich bin und habe, bin ich aufgrund der Liebe und des Geschenks der Gnade von Jesus Christus. Aber jetzt möchte Jesus, dass sich diese Gnade in meinem Leben ausbreitet, und zwar in jeden Lebensbereich hinein. Das heißt, die Gnade ist nicht nur das Zugticket in den Himmel, sondern die Gnade ist Gottes Weg, mich vollkommen zu erlösen, mein Leben in Gerechtigkeit hineinzuführen, mich zu befreien, mich zu versöhnen, und all diese Aspekte, die zu dieser Gnade dazugehören. Hier geht es weiter mit der Grafik. Dieses Quadrat mit dem Kreis in der Mitte sollen unsere 6 Lebensfelder darstellen, die eigentlich unser ganz praktisches Leben ausmachen. Und das Ziel ist jetzt, das Ja zur Hingabe bedeutet, dass Jesus aus dem Zentrum, nämlich aus meinem Herzen heraus, aus der Beziehung, in jeden Lebensbereich meines Lebens hinein Herr wird und ihn gestaltet. Das erste Lebensbereich, der Hammer, können wir sicher noch schließen. Was ist das? Das ist die Arbeit, alles, was damit zusammenhängt. Unser ganzes Arbeitsleben, Studium, Lernen, was auch immer, soll von Jesus Christus durchdrungen werden. Das zweite, die Partnerschaft, also jede Beziehung, die ich mit einem Menschen in intimer Art und Weise aufbaue. Hier geht es um alle Dinge, die damit zusammenhängen. Unsere Emotionen, unsere Sexualität, all das. Der dritte Bereich, unsere familiären Beziehungen. Der vierte Bereich, der Umgang mit unserem Besitz, mit unserer Zeit, mit unseren Ressourcen. Der vierte Bereich, der Umgang mit unserem Körper, da geht es um all die Fragen von Gesundheit, Krankheit, Leiden, Suchtverhalten. In all das will Jesus ganz konkret mit seiner Erlösung und mit seiner Gnade hineinkommen, indem wir uns ihm hingeben. Und der letzte Bereich, das sind dann die anderen, sondern ganz global, all unsere Mitmenschen um uns herum, unsere Umwelt, das, was uns umgibt, auch da möchte Gott uns mit hineinnehmen, dass wir im Gehorsam gegenüber diesem Christus uns ihm hingeben und verändert werden. Die Bibel spricht bei diesem Prozess der Hingabe von Veränderung oder von Wiederherstellung. Das eigentlich biblische Wort bedeutet wiederherstellen. Ja, was soll denn wiederhergestellt werden? Gott hat uns ursprünglich geschaffen zu seinem Bilde. Also als Gott uns geschaffen hat, hat der Mensch die Herrlichkeit und das Wesen Gottes wiedergestrahlt. Wo der Mensch auftrat auf diesem Globus, da leuchtete die Herrlichkeit Gottes auf. In seinem Umgang mit der Schöpfung, in seinem Arbeiten, in seinen Beziehungen, in seinem Umgang mit seinem Körper, in all dem leuchtete das Wesen Gottes in diesem Menschen auf. Und wir wissen, da ist was schiefgelaufen. Durch die Sünde ist diese Gottes-Ebenbildlichkeit teilweise, man muss nur an die richtigen Orte dieser Welt gehen. Wir haben vorher so wunderschöne Sachen von Israel gehört. Man muss zum Beispiel mal an den Busbahnhof in Tel Aviv gehen und dann sieht man, wie die Sünde die Menschen zerstört bis zur Unkenntlichkeit des Ebenbildes Gottes. Das ist die offene Drogenszene in Tel Aviv, wo die Menschen liegen mit ihren Abszessen am Ende, wo Menschen auf der Straße sterben. Das ist die Realität, wo die Sünde die Ebenbildlichkeit Gottes zerstört. Und als Jesus Christus in diese Welt kam, um Menschen zu erlösen, da wollte er diesen Menschen dort nicht einfach nur noch ein Ticket geben, um in den Himmel zu kommen, sondern er wollte sie erlösen, damit sie wiederhergestellt werden. Und diese ganzen Zerstörungswerke Satans in ihrem Leben zerbrochen werden und sie wieder aufgebaut werden, wiederhergestellt werden zu Menschen, die die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln. Wir wissen, auch wenn wir ein ganzes Leben da dran sind, wir werden es nie wieder vollkommene Herstellung auf dieser Erde erleben. Aber Jesus möchte mit uns fortschreitend Tag für Tag in unserem Leben Wiederherstellung schenken. Ich habe vor einiger Zeit diesen Vers studiert, in 1. Mose 2, Vers 15. Dort heißt es, und der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und durch ein Gespräch mit einem Theologen wurde mir bewusst, dass man diesen Vers auch anders übersetzen könnte. Im Hebräischen ist es ja so, dass manchmal ein Punkt bei den Punktierungen, die ja eigentlich im Originaltext gar nicht vorhanden sind, weil die Juden kannten die auswendig, ein Punkt, der nicht gesetzt wird und schon ist eine Bedeutung anders. Und so könnte man diesen Vers auch anders übersetzen. Gewisse Theologen übersetzen ihn so, heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, und jetzt kommt der Unterschied, um Gott anzubeten und ihm zu gehorchen. Das wäre die Nuance. Schon etwas ganz anderes als den Garten zu bebauen und zu bewahren. Aber man hat sich auch in der Hauptsache für die erste Variante entschieden. Die zweite Variante wäre ja aber, wenn man die ganze Bibel nimmt, von Anfang bis Ende, absolut eine biblische Botschaft. Denn Gott hat uns dazu bestimmt, Gott anzubeten und ihm zu gehorchen. Darin auch, genau darin liegt unsere Ebenbildlichkeit Gottes. Denn das ist eigentlich genau das, was der Sohn gegenüber dem Vater tut. Der Sohn ehrt den Vater und gehorcht ihm. Das ist das Wesen Gottes. Gott in dieser Dreieinigkeit, die wir nie vollkommen verstehen werden, ist ein Gott, der sich in vollkommener Liebe und doch in Unterschiedlichkeit unterordnend, vollkommen liebend eine Gemeinschaft bildet. Das ist etwas, was wir nicht ganz nachvollziehen können, aber es ist das, was Gott für uns bestimmt hat in unserer Ebenbildlichkeit Gottes. Die höchste Bestimmung unseres Menschseins liegt eigentlich darin, unseren Vater im Himmel anzubeten. Mit allem, was wir sind und haben. In all diesen Lebensbereichen, in unserem Arbeiten, in unserer Ehebeziehung, in unserer intimen Beziehung, in unserer Familie, im Umgang mit unserem Besitz, im Umgang mit unserem Körper, im Umgang mit unseren Mitmenschen und unserer Umwelt. All das soll zur Anbetung Gottes sein. Und deshalb ist all das Hauptthema der Jüngerschaft, der Hingabe an Gott. Gott schwört in 4. Mose 14, Vers 21, schwört er und sagt, es wird der Tag kommen, da wird die ganze Erde voll sein von der Herrlichkeit Gottes. Und wisst ihr was? Das wird der Tag sein, wo die gesamte Erlösung von Jesus Christus vollkommen sichtbar wird auf diesem Globus, wenn Jesus wiederkommt. Dann wird die Erde voll sein der Herrlichkeit Gottes. Dann wird das wiederhergestellt sein in Vollkommenheit, was durch die Sünde kaputt gegangen ist. Jesus starb am Kreuz für dich und mich, dass wir wieder in unsere göttliche Bestimmung als Menschen finden und ihn mit allem, was wir sind und haben, verherrlichen. Ich habe vor ein paar Tagen eine Frau beerdigt, eine Abdankungsfeier gehalten. Und als ich nach Hause fuhr mit meiner Tochter im Auto, habe ich gesagt, weißt du, nach so einem Nachmittag weiß ich wieder, warum ich Pastor bin. Und warum ich nichts anderes sein möchte als Pastor. Ich habe diese Frau, ich weiß nicht, vor 15 Jahren habe ich diese Frau in Goldach vor der Migro getroffen. Ich musste noch kurz etwas besorgen, lief dahin und sieh sie im Gespräch mit einer anderen Frau, die ich kannte, aus unserer Sozialarbeit der Gemeinde. Und wir kamen ins Gespräch und ich habe gemerkt, diese Frau hat jetzt wirklich gravierende Probleme. Sie war ein Mensch voller Unruhe und Unfrieden und der Umgang mit ihren Kindern und so weiter. Und wir standen gerade eine Woche vor dem Start eines Alpha-Life-Kurses. Und ich stand da so vor ihr, wir waren etwas im Gespräch vertieft und dann sage ich, kommen Sie doch einfach in unseren Alpha-Life-Kurs. Und ich habe selber fast nicht geglaubt, tatsächlich stand sie da. Und jeden Abend kam diese Frau in diesen Alpha-Life-Kurs, einer nach dem anderen. Und sie war so ein kaputter Mensch, wie man sich gar nicht anders vorstellen kann. Sie kam damals schon, ganz jung war sie in Zürich auf dem Platzspitz. Sie prostituierte sich. Sie war krank, sie war psychisch am Ende ihres Lebens. Und sie war voller Hass. Hass auf Menschen. Ich kann mich noch gut erinnern, an einem Abend, als es darum ging zu beten, war eigentlich ihr einziges und größtes Anliegen, wie kann ich meinen Hass loswerden? Und so wurde sie in diesem Alpha-Life-Kurs Christ. Und dann, nach diesem ersten Jahr, kamen wahrscheinlich Hunderte von diesem zweiten Jahr der Hingabe an Jesus Christus. Ein Lebensbereich nach dem anderen. Wir hatten gerade gestern mit Freunden darüber gesprochen. Es haben sie viele Menschen begleitet, um in ihrem Leben zurechtzukommen. Aufzuhören zu kiffen. Sie hat gekifft, wie das kein Jugendlicher hinbringt, in dieser Kadenz. Aber sie konnte nicht schlafen. Und das Einzige, was ihr übrig blieb, sie hat einfach so lange gekifft, bis sie so breit war, dass sie nicht mehr, auch nicht mehr auf ihre Kinder schauen konnte. Und all diese Dinge. Und nach ein Ding nach dem anderen in ihrem Leben wurde von Gott wiederhergestellt. Und so hat sie es geschafft, selber als alleinerziehende Mutter mit ihren Kindern den Weg zu gehen. Sie hat auch dort viel Leid erlebt. Ihr Leben ist nie zu einem Zuckerschleck geworden und ihre Gesundheit war auch weitgehend beeinträchtigt durch ihr ganzes Leben. So ist sie auch ganz überraschend, dann, das hat niemand damit gerechnet in meinem Alter, ist sie gestorben. Aber sie ist gestorben in einem Zimmer mit Lobpreismusik, mit Dankbarkeit auf den Lippen, einem Gott, der sie erlöst hat und wiederhergestellt hat. Am Anfang hatten die Leute in unserer Gemeinde ein bisschen Mühe, weil sie hat sich zum Teil extrem aufreizend gekleidet, sehr ungünstig. Und jemand hat gesagt, jetzt musst du mal mit ihr reden. Und dann waren die Sommerferien, ich habe nicht mit ihr gesprochen. Nach den Sommerferien kam sie und sie war irgendwie ganz anders. Sie war ganz anders angezogen. Und dann erzählte sie mir und hat sie gesagt, weißt du Daniel, in diesem Sommer war ich in der Seelsorge. Und ich habe festgestellt, ich bin keine Hure mehr, sondern ich bin eine Tochter Gottes. Ich bin eine Königstochter. Und deshalb ziehe ich mich jetzt an wie eine Königstochter. Es war das Verständnis von dieser Gnade, das zu ihrer Hingabe an Jesus Christus geführt hat. Und dann war es eigentlich wie ein logischer nächster Schritt, wo diese Frau auch unterwegs war in unserem Dorf, erzählte sie anderen von diesem Jesus. Damit ist sie oft angeeckt, aber sie war einfach so voller Freude, dass das, was in ihr drin war, das musste hinaus. Sie hat begriffen, Gott hat für mich eine Sendung. Und als ich sie kennengelernt hatte, war sie wirklich ein derart egozentrierter Mensch, dass sie die Menschen um sich herum überhaupt nicht gesehen hat. Und als sie angefangen hat, ihr Leben Jesus hinzugeben, kam sie plötzlich und sagt, darf ich eigentlich in dieser Gemeinde auch etwas mitarbeiten? Da haben sie gefragt, warum möchtest du mitarbeiten? Er hat gesagt, wisst ihr, ich bin so reich beschenkt worden von Gott, ich möchte anderen etwas weitergeben. Gott hat aus ihrem Leben, das ganz auf sich selbst fixiert war, durch die Gnade, durch das Ja zur Gnade und durch das Ja zur Hingabe, ein Ja zur Sendung bewirkt. Ich bin nicht mehr für mich selbst da. Ich bin für andere Menschen da, weil für mich selbst schaut jemand, der es besser tut, als ich es jemals selbst könnte. Jesus schaut für mich. Im Manila-Manifest, das ist eine evangelikale Erklärung zum Thema Weltmission, heißt es, Gott beruft manche zu Evangelisten, Missionaren und Pastoren. Aber er beruft seine ganze Gemeinde und jedes seiner Glieder, seine Zeugen zu sein. Und da denken wir jetzt sofort einfach, dass wir rausgehen und jemandem ein Zeugnis geben oder jemandem von Jesus erzählen. Aber Zeuge sein, da ist mehr gemeint. Unser ganzes Leben zeugt von der Herrlichkeit des Herrn. Wir sind dazu bestimmt und in diese Welt gesandt, um mit unserem ganzen Sein Zeugen der Herrlichkeit Gottes zu sein. Wir sind gesandt in diese Welt und dann schließt sich der Kreis wieder, um anderen Menschen zu helfen, vor dieses Jahr der Gnade zu kommen. Und dann geht der Kreislauf weiter. Und auch in unserem Leben geht der Kreislauf weiter. Es hört sich oder es sieht jetzt so einfach aus, das ist auch die Kritik an diesem Modell. Das sieht ja aus wie ein linearer Weg. Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Wo stehst du gerade? Aber es ist halt eher wie bei dem Leiterli-Spiel. Genau. Das heißt, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 1, vielleicht Schritt 3, Schritt 1. Versteht ihr, wie das geht? Das ist nicht ein linearer Weg, sondern es ist ein fortschreitender Weg, aber der ist durchaus zyklisch. Immer wieder kommen wir auch als Kinder Gottes an den Punkt, wo wir einfach vor Jesus sind und sagen, Jesus, weißt du was? Das Einzige, was ich jetzt von dir brauche, ist deine ganze Gnade, weil ich habe versagt. Auch als Kind Gottes. Und dann beginnen wir wieder bei dem Ja der Gnade und Jesus fordert uns heraus zu diesem Ja der Hingabe. Mit dem Ziel, dass wir bei dem Ja der Sendung auch noch dabei sind. Unsere Aufgabe in dieser Welt entdecken. Und manchmal leide ich ein bisschen darunter, dass ich den Eindruck habe, es hört oft so auf bei dem zweiten Ja. Dass wir ja, das Ja zur Gnade ist wichtig, das Ja zur Hingabe ist auch wichtig. Aber dann vergessen wir, dass es da draußen noch Hunderte, Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Menschen gibt, die noch nicht bei diesem Jahr der Gnade waren. Und genau dort möchte Jesus uns hinsenden. Zu diesen Menschen möchte dich und mich brauchen als Zeugen seiner Herrlichkeit. Wir sind also herausgefordert, als Jünger von Jesus dreimal Ja zu sagen. Ja zu seiner Gnade, Ja zur Hingabe, unser ganzes Leben unter die Autorität und den Gehorsam von Jesus zu stellen. Und drittens, das Ja, uns in diese Welt senden zu lassen, damit Gott durch uns Menschen zu diesem Ja der Gnade führt und wir sie weiter begleiten. Die Frage ist, ich glaube, jeder von uns Menschen steht an einem Moment und an einem Punkt in seinem Leben immer nur vor einem Ja. Es ist für mich die wichtigste Erkenntnis gewesen, Nachfolge funktioniert Schritt für Schritt. Also kannst du immer nur einen Schritt machen. Und deshalb, ich gebe dir an diesem Sonntagmorgen eine Frage mit. Bei welchem Jahr stehst du jetzt gerade in diesem Moment, an diesem Sonntagmorgen? Wo wird Nachfolge für dich ganz konkret heute? Brauchst du die Vergebung von Jesus Christus? Brauchst du die Gnade? Brauchst du heute Morgen die Vergewisserung deiner Annahme? Die Gewissheit deines Heils, dann ist es vielleicht dieses erste Jahr. Musst du wissen, wer du bist in diesem Christus, dann ist es dieses erste Jahr. Gibt es in deinem Leben eine Herausforderung, wo du genau weißt, der Meister hat mich gerufen und hier gilt es, ihm gehorsam zu sein. Da gibt es einen Lebensbereich, vielleicht geht es um eine Versöhnung. Vielleicht geht es irgendwo in meinem Leben, etwas umzudenken, Gottes Wahrheit in meinen Gedanken wahr werden zu lassen und sie anzunehmen als Wahrheit. Oder vielleicht stehst du heute Morgen an dem Punkt, wo du spürst, vielleicht die ganze Woche schon, Gott will dir einen Auftrag geben. Gott hat dich gerufen, etwas zu tun, jemanden anzurufen, du hast es vor dich hingeschoben, einem Nachbarn etwas Gutes zu tun, jemanden zu segnen. Jemandem zu dienen, jemandem Zeuge des Evangeliums zu sein, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, jeder von uns steht zu jeder Zeit seines Lebens immer wieder vor einem dieser Ja. Und es ist nicht entscheidend, wo ich stehe, sondern es ist entscheidend, dass ich ein Ja finde und eine Entscheidung treffe. Das hast du vorhin gesagt. Nachfolge bedeutet, fortlaufend Entscheidungen zu treffen als Antwort auf die Liebe, Güte und Gnade Gottes. Amen.